Herzlich willkommen zu unserer Talksendung. Ich bin Markus Münch und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in München auf der 92.4 oder deutschlandweit über Digitalradio DAB+, Kabel oder SAT. Bei Radio Horeb gibt's wieder eine Pfarrei der Woche. Im Rahmen unserer Aktion Pfarrei der Woche besuchen wir in ganz Deutschland Pfarreien, Klöster, Exerzitien und Begegnungshäuser. In einem Interview erfahren wir mehr über den Ort, den wir besuchen, und am jeweils kommenden Sonntag übertragen wir in der Regel die Heilige Messe von dort. Die Pfarrei, in der wir heute zu Gast sind, ist die Stadtpfarrei Maria Himmelfahrt Tirschenreuth im Bistum Regensburg. Und von dort werden wir am kommenden Sonntag die Heilige Messe aus der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth live übertragen. Ja, heute bin ich telefonisch mit Stadtpfarrer Georg Flierl verbunden, um mehr über seine Stadtpfarrei, die Kirche, aus der wir tragen, und die Region zu erfahren, in der wir zu Gast sein werden. Herr Pfarrer, können Sie uns bitte kurz erklären, wo Ihre Pfarrei liegt?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Also wir liegen also im Norden der Oberpfalz und gleichzeitig auch ein bisschen schon im Norden natürlich der Diözese Regensburg, so etwa 30 Kilometer nördlich von Weiden oder 50 Kilometer etwa östlich von Bayreuth. So, das ist ungefähr die geografische Lage.
Dankeschön. Und nun zu Ihrer Person. Wie lange sind Sie schon in der Pfarrei und wie haben Sie als Priester Ihren Weg gefunden dorthin?
Also ich bin jetzt im 20. Pfarrerjahr hier in Tirschenreuth. Und also ich bin Priesterweihejahrgang 1984 und bin also als Kaplan damals dann meine erste Stelle, Kaplanstelle nach der Priesterweihe in den 3 Jahren von 84 bis 1987 war diese Pfarrei Maria Himmelfahrt Tirschenreuth. Gut 2 Jahre war ich dann noch woanders als Kaplan eingesetzt, Sulzbach, Rosenberg, Herz Jesu. Und danach dann 11 Jahre Pfarrer im Bayerischen Wald. Die Pfarrei dort heißt Eschelkamm. Und bin dann also im Jahr 2000 Pfarrer hier in Tirschenreuth geworden. Ein bisschen so, der Hintergrund war der, als ich Kaplan hier war, begann damals das, was die immerwährende Anbetung, ich denke, da kommen wir vielleicht später dann noch ein bisschen drauf zu sprechen, angeht, immerwährende Anbetung des Allerheiligsten Altarsakraments in unserer Gnadenkapelle und auch die Einführung der Fatima Tage am Monats 13. Das waren alles Dinge, die damals unter meinem Vorgänger Pfarrer Georg Maria Witt hier passiert sind. Und irgendwo, als er dann so gesundheitsbedingt einfach das glaube, dass er in Ruhestand gehen würde, da war ich dann schon ein bisschen mit so der Frage konfrontiert. Irgendwo habe ich mich doch ein bisschen verantwortlich gefühlt dafür, dass diese Dinge vielleicht dann nach Möglichkeit weiterlaufen, weitergehen sollten. Und wie gesagt, dann war ich mit der Frage einfach konfrontiert, ob ich mich nicht um die Pfarrei bewerbe. Das habe ich dann am Ende getan, obwohl es natürlich auch nach 11 Jahren, wenn man eine Pfarrei dann wieder verlassen soll, da im Bayerischen Wald auch, das war nicht so ganz leicht, diesen Schritt zu gehen. Aber wie gesagt, das bin ich seit 20 Jahren mittlerweile hier in Tirschenreuth. Und ich hoffe, dass es gesundheitlich noch ein paar Jahre geht, dass die Kräfte noch eine Zeit lang reichen, um der Aufgabe einigermaßen zu entsprechen.
Herr Pfarrer, wie ist das, wenn man 20 Jahre an einer Pfarrstelle ist? Ist das was besonders Schönes, weil man besonders tief verwurzelt ist? Oder ist es vielleicht auch so, dass man sich zwischendurch mal gewünscht hätte, doch mal was anderes auch zu erleben, als Priester in eine andere Gemeinde reinzuwachsen, die Leute neu kennenzulernen? Wie sieht das aus?
Also ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich jetzt so lange da schon wirklich am gleichen Ort bin, weil einfach sozusagen das Kennenlernen und die Pfarrei ist ja doch, mittlerweile sind wir zwar sehr geschrumpft, aber von der Anzahl der Katholiken hier, der Gläubigen hier, wir sind da immer noch über 6.000. Das waren mal vor 30 Jahren waren es über 8.000. Also wir sind da schon gewissen Schrumpfungsprozessen unterworfen, aber um die Menschen dann auch wirklich kennenzulernen, das geht nicht in ein paar Jahren. Und ich merke jetzt auch nach 20 Jahren, dass es immer noch so ist, dass ich mit vielen, auch mit so familiären Zusammenhängen, also wie die Menschen miteinander verbunden sind, auch verwandtschaftlich und vieles mehr, also die Ursprünge, die Wurzeln, wo die Einzelnen die Wurzeln haben, wo sie herkommen. Man kommt, also ich glaube nicht, dass ich da irgendwas an ein Ende komme. Also es gibt da immer noch sozusagen für mich als Pfarrer auch vieles, was ich neu einfach erst kennenlerne, wo ich die Menschen immer noch besser kennenlerne. Also von daher bin ich dankbar, dass ich dann erst einmal da viele Einblicke vertieft dann im Laufe der vielen Jahre bekommen habe. Und zum anderen ist es auch so, dass ich einfach auch außenrum auch nicht bloß auf die eigene Pfarrei begrenzt, in den Nachbarpfarreien, im ganzen Dekanat und da machen wir nur drüber raus. Auch da wachsen viele Verbindungen, aber die natürlich schon alle sehr stark jetzt nördlich Oberpfalz oder praktisch die beiden Dekanate, vor allem jetzt Zirchenreuth und dann Kemnath-Hunsiedel, die diese beiden Dekanate betreffen. Aber man kommt da an kein Ende. Also neue Menschen immer wieder, Gott sei Dank auch. Weil momentan mit der Pandemie sind die Möglichkeiten ein bisschen begrenzt, aber man trifft immer wieder sozusagen Menschen neu und der Horizont erweitert sich.
Jetzt habe ich in der Presse gefunden, dass es für Sie nicht nur irgendeine Pfarrstelle ist, ein Dienstort, sondern dass Ihnen die Leute ganz besonders am Herzen liegen und dass Sie auch zu der Kirche Maria Himmelfahrt, zu der Stadtpfarrkirche in Tirschenreuth, eine ganz besondere Beziehung haben als Priester. Können Sie das ein bisschen erklären?
Also wo das jetzt zu lesen war, was Sie da formulieren, das weiß ich nicht, aber Fakt ist, ich war ja, habe schon ja gesagt, dass ich als Kaplan damals, war das die erste Stelle damals nach der Priesterweihe. Und ich muss ehrlich sagen, als ich dann das erste Mal da die Kirche durchs Hauptportal von hinten betreten habe und dann bin ich ein bisschen hinten da drinnen gesessen oder gestanden, aber ich denke eher gesessen, also ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber irgendwie hat mich der Kirchenraum war einfach berührt in einer besonderen Art, wie es mir vorher, glaube ich, so noch nie passiert war. Also das war so ein erster Eindruck, ja.
Wenn Sie jetzt zurückblicken auf so eine lange Dienstzeit, gab es da besondere Höhepunkte für Sie in Ihrem Dienst in der Pfarrei?
Besondere Höhepunkte. Aber jeder müsste jetzt, ehrlich gesagt, da müsste jetzt wahrscheinlich ein bisschen lang nachdenken. Aber wenn das Nachdenken lange dauert, ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass es so ganz großartige Ausreißer vielleicht gar nicht unbedingt gegeben hat. Natürlich haben wir einige ganz besondere Gottesdienste erleben dürfen. Etwa im Jahr der Barmherzigkeit. Da war unser Bischof einmal hier dann zum Gottesdienst, weil wir da auch, ich glaube, da haben wir auch ein bisschen mit das verknüpft damals mit dem Jubiläums, ich glaube, es war gar das 30. Jubiläumsjahr der Anbetung auch. In die Zeit ist es mit reingefallen und wo dann eben damals der Papst Franziskus da dieses Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hatte und wir haben da auch eine heilige Pforte bei uns genehmigt bekommen. Also das war schon ein sehr besonderer Gottesdienst. Ein anderer, der mir jetzt da sehr stark hängen geblieben ist, wir verleihen von der Pfarrei her immer einen sogenannten Familienpreis der Pfarrgemeinde Maria Himmelfahrt Hirschenreuth. Und vor vielen Jahren war es dann einmal der Bischof Mixa, dem wir diesen Familienpreis verliehen haben. Und zu diesem Anlass gab es dann einen Familiengottesdienst in der Stadtpfarrkirche, vorher dann, bevor dann der offizielle Preisverleihungsakt dann stattgefunden hat und dieser Familiengottesdienst, unser Kindergarten, hat den mitgestaltet, auch musikalisch und so weiter, mit dem Singen der Kinder und dem Beten und auch die Art und Weise, wie der Herr Bischof Mixer seinerzeit dann auch die Kinder in besonderer Weise bei diesem Gottesdienst angesprochen hat. Also das war vielleicht der tollste Gottesdienst in all den Jahren hier. Also in seiner Zeit als Pfarrer ja doch immerhin schon 20 bei mir, ne?
Danke fürs Teilen, Herr Pfarrer. Und ich hätte noch eine Frage. Und zwar habe ich gefunden, dass Sie auch zuständig sind vom Bistum aus für eine Hotline für Menschen, die aus der Kirche austreten wollen. Ich bin jetzt über sowas noch nie gestolpert, aber es klingt nach einem interessanten Dienst. Haben Sie da vielleicht Erfahrungswerte, wie das so abläuft und ob die Menschen dann vielleicht auch in der Kirche verbleiben, wenn man sie an der Hotline berät?
Also ich bin jetzt sozusagen da nicht verantwortlich, aber es gab dann oder gibt dann immer ein paar Anfragen, welche Priester vielleicht dann in dieser Zeit, das ist ja meistens die Urlaubszeit, die dann bereit wären, da mal sozusagen sich anrufen zu lassen. Dazu habe ich mich dann auch immer jetzt ein paar Mal zur Verfügung gestellt oder bereit erklärt. Gut, die Anzahl der Anrufe ist jetzt von der Anzahl her bei mir überschaubar gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es waren nicht so arg viele und es sind also eigentlich auch nicht bloß Leute, die jetzt dann sozusagen ganz konkret vor der Frage stehen oder die Entscheidung sozusagen kurz vorher nochmal vielleicht abklopfen möchten, trete ich jetzt aus oder trete ich nicht aus der Kirche. Da kommen oder kamen bei diesen Gesprächen ganz, ganz unterschiedliche Lebenssituationen dieser Menschen zur Sprache. Und es waren also nicht nur Menschen, die ausgetreten waren oder austreten wollten oder da in der Überlegung waren, sondern es waren auch welche, die sich sozusagen als Kirchen als sehr kirchenverbundene, kirchentreu mit dieser Thematik beschäftigen und die sozusagen da ein bisschen das Anliegen scheinbar hatten, mir da auch sozusagen ein bisschen den Rücken zu stärken oder mich auch moralisch da aufzurüsten. Ja, also auch solche Anrufe hat es da gegeben. Aber grundsätzlich die Lebenssituationen der Menschen, die angerufen haben, die waren alle sehr, sehr individuell. Und es waren für mich aber alles Gespräche, die ich ausnahmslos als sehr, sehr wertvoll für mich persönlich auch empfunden habe.
Jetzt hätte ich noch eine Frage zur Wolfgangswoche, Herr Pfarrer. Wir sollten ja eigentlich bei Ihnen die Wolfgangswoche übertragen, beziehungsweise auch Gottesdienste und Andachten am Samstag und Sonntag. Jetzt fällt das Corona-bedingt alles so ein bisschen aus, aber vielleicht können wir noch einen kurzen Schwenk auch zur Wolfgangswoche machen, was da das Besondere ist, was da im Mittelpunkt steht und auch was da drumherum passiert normalerweise.
Also wir haben ja bei uns in der Diözese momentan so von der Struktur her 33 Dekanate und so 8 sogenannte Regionen. Wir sind die nördlichste Region bei uns hier oben im Bistum. Und jetzt ist, ja, vor einiger Zeit ist dann die Situation entstanden, dass einfach die Überlegung entstanden, nachdem also in vielen Diözesen der Diözesanpatron, der Diözesanheilige, bei uns eben der Heilige Wolfgang, da ist es sozusagen gut eingespielt, den auch wirklich zu feiern mit in der Festwoche, wie auch immer. Jetzt hat natürlich bei uns im Bistum der Heilige Wolfgang da ein bisschen einen ungünstigen Termin mit seinem Gedenktag am 31. Oktober, unmittelbar vor Allerheiligen. Also da ist eben das Thema Friedhofsgang dann und so weiter. Diese Dinge sind für die Menschen da einfach, für die Gläubigen natürlich im Vordergrund. Jetzt hat der Bischof Graber vor Jahrzehnten, ich glaube vor mehr als 50 Jahren schon natürlich trotzdem das Anliegen gehabt, dass eine Wolfgangswoche gefeiert wird und die ist dann in den Juni platziert worden, in die Woche, wo in der Regel auch die Priesterweihe mit reinfällt. Im Laufe der vielen Jahre hat sich das halt so entwickelt, dass es vor allem halt, also Wolfgangswoche als Veranstaltung mehr oder weniger so für Regensburg und Umgebung sich einfach entwickelt hat. Also sozusagen nach außen in die Diözese, nach Süden und Norden hat das Ganze jetzt weniger Wirkung oder Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt war eben die Frage, gibt es einen Modus, einen Weg, um dieses Anliegen, dass wir unseren Diözesanpatron auch in den Blickpunkt wieder mal rücken und ihn auch dann irgendwo im Glauben feiern, gibt es einen Weg? Und da sind wir jetzt im Bistum auf diese Idee gekommen, einfach einen Teil dieser Wolfgangswoche zu regionalisieren, sprich in die Region rauszutragen. Und es wäre jetzt heuer in 2020 der erste Versuch gewesen in dieser Richtung. Konkret eben bei uns hier oben in der nördlichsten Region und bei mir da in der Pfarrei. Die ganzen Planungen standen ja schon jetzt für den Juni. Also Gottesdienst war geplant eben, den sie ja den Radio Horeb ja auch übertragen hätte. Der 20. wäre es gewesen und ich glaube der 21. noch einmal. Also am Abend, am Samstagabend, 20. Juni war ja gedacht, am Marktplatz im Freien mit den Chören. Ich glaube, da hatten sich über 200 Sänger angemeldet, den Gottesdienst musikalisch mitzugestalten, die Ministranten alle aus der Region mit einzuladen, die Priester und das ganze Domkapitel, die Bischöfe, auch dann der Nachbarbischof Holub von Pilsen war mit eingeladen. Also da war vieles kräftig in Planung. Ich hoffe, dass es uns gelingt, die Dinge dann, die heuer nicht durchführbar sind, die dann im nächsten Jahr durchzuführen. Also den Gedanken, das einfach dann neu anzusetzen für im nächsten Jahr in 2021, der ist auf jeden Fall da. Und ich hoffe, dass dann vielleicht die gesundheitliche Situation sich auch so darstellt, dass wir das dann wirklich dann durchführen können.
Ja, und ich glaube, wir würden uns auch freuen, im nächsten Jahr dann dabei zu sein, wenn es dann wirklich klappt mit den Feierlichkeiten in der Wolfgangswoche und der Verehrung des Wolfgangsschreins. Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Flierl und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Talk- und Musiksendung. Mein Name ist Markus Münch und wir übertragen am kommenden Sonntag aus der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth um 9 Uhr den Gottesdienst unserer aktuellen Pfarrei der Woche hier bei Radio Horeb. Und ich bin im Gespräch mit Stadtpfarrer Georg Flierl und er hat uns jetzt schon einiges zu seinem Werdegang, zu seiner Zeit in der Pfarrei, er ist jetzt schon seit 20 Jahren in der Pfarrei, erzählt. Und in einem zweiten Teil, wenn Sie mögen, wird er uns nach einer kurzen Musikpause etwas zu seiner Pfarrei erzählen. Ja, Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben oder auch dran geblieben sind. Mein Name ist Markus Münch und ich bin heute im Gespräch mit Stadtpfarrer Georg Flierl aus Tirschenreuth, wo wir am kommenden Sonntag um 9 Uhr den Gottesdienst live übertragen werden. Und die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt und die Stadtpfarrei Maria Himmelfahrt Tirschenreuth sind heute quasi das Zentrum dieses Interviews. Stadtpfarrer Flierl stellt uns seine Pfarrei vor, seinen Wirkungsort vor, und nach einer kleinen Einblick zu seiner Person als Priester wird er uns jetzt seine Pfarrei etwas näher vorstellen. Herr Pfarrer, herzlichen Dank, und Sie haben schon gesagt, Sie sind seit 20 Jahren jetzt bereits in der Pfarrei. Wie lange gibt es die Stadtpfarrei Maria Himmelfahrt an sich schon?
Also diese Frage, glaube ich, kann nicht wirklich jemand beantworten. Ich bin jetzt ja ganz sicher, wann die ersten Beurkundungen, wo man also noch sozusagen da Nachweise hat aus irgendwelchen Archiven, wie alt die sind. Natürlich steht das ganze Stiftland, in wo wir uns ja bewegen, wo Tirschenreuth auch mit dazugehört. Also der Name Stiftland leitet sich ja her vom Stift Waldsassen, vom Kloster Waldsassen. Ich glaube, im Jahr 1134 waren es die Zisterzienser, die da begonnen haben mit dem Aufbau des Klosters Waldsassen. Und das ganze Stiftland als Stiftung im echten Sinn des Wortes, das ganze Gebiet ist ja dann irgendwann den Mönchen übereignet worden. Und da hat dann auch der Tirschenreuther Bereich mit dazugehört. Und zu Tirschenreuth war mehr das wirtschaftliche Zentrum dann, also doch, ich denke so Luftlinie 15, 20 Kilometer von Waldsassen entfernt. Damit das Kloster selber dann so ein bisschen die eigene Abgeschiedenheit vielleicht dann auch pflegen konnte. Aber die sozusagen der wirtschaftliche Schwerpunkt war dann offenkundig lange Jahre hier mehr im Tirschenreuther Bereich Rügen. Also diese Verquickung oder Vernetzung mit dem Kloster Waldsassen, die schlägt sich in vielen Dingen nieder. Also waren jetzt da die ersten Beurkundungen, die man noch besitzt, aus welcher Zeit die stammen, kann ich ganz ehrlich nicht sagen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass es vor der ersten christlichen Jahrtausendwende die Pfarrei Tirschenreuth vielleicht auch schon gegeben hat. Aber darüber habe ich jetzt nie was hören oder finden können, dass da sozusagen jetzt wirklich dann Bestätigungen gibt. Die Stadtpfarrkirche selber ist nicht der erste älteste Kirchenbau hier in Tirschenreuth. Also vor einer Reihe von Jahren, ein Jahr bevor ich Pfarrer geworden bin, also 1999, ist das 700-jährige Bestehen der Stadtpfarrkirche gefeiert worden. Ich vermute, dass sie aber noch ein bisschen weiter zurückgeht von den ersten Anfängen her. Aber die allererste Kirche, die man wohl hier in Tirschenreuth errichtet hat, das war die eine St. Peter-Kirche, also dem heiligen Petrus geweiht. Da gibt es heute an der Stelle gibt es einen barocken Kirchenbau. Wir nennen das die alte St. Peter-Kirche. Es gibt noch eine neue St. Peter-Kirche, die dann vor gut 100 Jahren, 1917, sind die Steiler Patres nach Tirschenreuth da gekommen mit einer Niederlassung, und um 1960 rum haben die dann eine größere Kirche auch gebaut in dem Standort ihres Missionshauses. Also, und das ist die sogenannte neue St. Peter-Kirche. Also wann jetzt der erste Kirchenbau auch hier in Tirschenreuth genau errichtet wurde, auch dazu kann ich nicht wirklich was Verlässliches anbieten. Es gibt einfach keine Unterlagen, die ich da gefunden hätte. Aber wie gesagt, ich gehe aus davon, dass schon vor der ersten christlichen Jahrtausendwende hier zumindest Gläubige in irgendeiner Form sich, dass es die gegeben hat und dass da auch schon der Kirchenbau vorhanden war.
Von wie vielen Kirchen sprechen wir denn bei Ihnen, wenn wir über die Pfarrei, über die Stadtpfarrei sprechen?
Also wir sprechen jetzt von im Ort selber hier in Tirschenreuth, neben der Pfarrkirche gibt es dann noch eine sogenannte Kloster- oder jetzt Fatima-Kirche, da waren einmal die armen Schulschwestern, die steht seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann haben wir eine Friedhofskirche, die so in der Barockzeit errichtet worden ist, so am Beginn des 18. Jahrhunderts. Dann gut eben die alte St. Peter-Kirche, mit auch ein barocker Kirchenbau, natürlich mit Vorgängerbauten. Dann eben die neue St. Peter-Kirche, die von der Sitzplatzzahl her ähnlich groß ist wie die Stadtpfarrkirche. Also offiziell haben wir da jeweils so um die 350, 60 Sitzplätze. Dann gibt es im Krankenhaus eine Kapelle, dann in beiden Altenheimen, die in Trägerschaft des Roten Kreuzes sich befinden, jeweils eine Hauskapelle. Und dann haben wir auch eine Niederlassung von Ordensschwestern. Also vorher waren es mal Mallersdorfer Schwestern, gleich am Kirchplatz, ein Klostergebäude, wo sich derzeit drei Schwestern aus Uganda jetzt seit dem letzten September dann also bei uns in der Pfarrei aufhalten und hier wohnen und leben. Ja, sonst glaube ich, das sollten jetzt die meisten Kirchenräume sein, die wir haben hier in der Pfarrei, die ich jetzt da aufgezählt habe.
Dankeschön. Und die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth ist ja nicht nur Stadtpfarrkirche, sondern wohl auch Wallfahrtskirche. Der Bote von Fatima schrieb Tirschenreuth eine Stadt Mariens. Die marianische Wallfahrt für die Kirche in Tirschenreuth im Bistum Regensburg vereint mehr als 300 Jahre Tradition mit einer neuen Ausrichtung im Geist von Fatima. Herr Pfarrer, gibt es da so eine bedeutende Wallfahrt bei Ihnen?
Also ich muss jetzt ausholen. Seit dem Jahr 1692 gibt es sowas wie das Beten und dann auch Wallfahrten zu unserer lieben Frau von Tirschenreuth. Das ist ein Maria-Vesper-Bild, also Maria mit dem toten Jesus im Schoß. Aus Ton damals angefertigt, also vom Künstlerischen her jetzt, also kein Kunstwerk in diesem Sinne, aber aus Dankbarkeit von einer Familie, an das Johann Zottmeier einen Auftrag gegeben worden, aufgrund einer Krankenheilung. Also die genauen Einzelheiten, muss ich jetzt ehrlich sagen, die habe ich nicht mehr präsent. Jedenfalls ist dann diese Mutter-Gottes-Darstellung mit dem toten Jesus im Schoß zunächst an einem Baum, der Platz heißt heute Murschottplatz, an einer Linde dort angebracht worden. Und dann gab es da schon auch immer wieder eben Berichte über Heilungen. Später, nachdem er gemerkt hat, die Witterung gefährdet das Gnadenbild, wie ich es jetzt mal nenne, dann hat man schon versucht, das zu schützen mit einer Überdachung. Später hat man es dann, weil man gemerkt hat, das funktioniert einfach an dem Standort, an dem Baum dran, das funktioniert nicht. Dann hat man es für eine gewisse Zeit in die Friedhofskirche bringen lassen. Die ist von dort vielleicht, von diesem ursprünglichen Standort, in der Luftlinie also 200, 300 Meter entfernt, also war nicht allzu weit. Und irgendwann hat einer der Äbte von Waldsassen dann dafür gesorgt, dass an der Stadtpfarrkirche eine Gnadenkapelle angebaut, also wir nennen es jetzt die Gnadenkapelle, eine Kapelle angebaut wurde, ein Kapellenraum, wo dann am Ende, als der fertig war, das Gnadenbild, die schmerzhafte Mutter Gottes von Tirschenreuth, dann sozusagen jetzt ihren endgültigen Standort gefunden hat. Mit den Jahreszahlen, ich glaube, es entweder war 1722 oder 26. Also da bitte ich es um Nachsicht, dass ich momentan nicht ganz sattelfest bin. Jedenfalls, der Raum ist im Rokoko-Stil eigentlich dann also gestaltet und so ähnlich wie es in der Basilika in Waldsassen ist, halt die Art Gestaltung der Seitenaltäre, wo jetzt, wie gesagt, das Gnadenbild seinen endgültigen Standort gefunden hat und wo auch seit 1986 gleichzeitig die immerwährende Anbetung des Allerheiligsten Altarsakramentes stattfindet. Das war jetzt ein bisschen so der Ursprung des Wallfahrtsthemas. Seit der Barockzeit gab es dann einfach lange Zeit bis 1803, bis zur Säkularisation mit der Aufhebung der Klöster, gab es dann über diese Zeitstrecke von gut 100 Jahren ganz regelmäßig Menschen, die als Beter, als Pilger, als Wallfahrer zu unserer lieben Frau von Tirschenreuth gekommen sind. Also nach den alten Chroniken, so aufs ganze Jahr umgelegt, waren es dann im Prinzip das ganze Jahr über scheinbar Zehntausende während der Barockzeit. Also wenn ich sage, jeden Tag kommen 50, dann bin ich schon fast bei 20.000 aufs ganze Jahr hochgerechnet. Also wirklich verifizieren kann ich diese Zahlen nicht, aber so habe ich es in irgendwelchen Chroniken also entnommen. Und zum Teil natürlich dann, gut war die, es war dann die Überlegung, die Leute brauchen ja auch eine Betreuung. Das Kloster Waldsassen, also der Pfarrhof, in dem ich jetzt wohne, ist seinerzeit dann 1720, seine 200-300 Jahre genau, als Priorat errichtet worden von den Zisterziensern von Waldsassen. An der Größe des Gebäudes kann man sich ein bisschen ausrechnen, wie viele Priester oder Brüder da dann hier waren, Patres und Brüder, um eben vor allem auch die Betreuung der Wallfahrer durch Andachten, Beichten, Gottesdienste, Gespräche, wie immer, einfach um diese seelsorglichen Möglichkeiten oder Notwendigkeiten auch wirklich anzubieten, die dann für diese Anzahlen von Menschen notwendig waren. Also mit der Säkularisation ist das Ganze dann leider eingeschlafen. Und dann war es so, dass eben mein Vorgänger in Maria Rockendorf seiner Zeit dann die Art und Weise der Fatima-Tage, der Fatima-Feier erlebt hat. Und es war dann für ihn der Impuls, sozusagen verknüpft mit dieser Wallfahrtstradition in der Barockzeit, da wieder was in Gang zu bringen. Und das ist halt jetzt mit den Fatima-Tagen geschehen und gelungen, Gott sei Dank. Und natürlich, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, die Anzahl der Beter, der Gläubigen, die am Monat 13. kommen. Die Anzahl ist jetzt natürlich nach mehr als 30 Jahren auch nicht mehr so hoch wie damals am Anfang, aber es ist immer noch eine sehr, sehr erhebende Feier, gottesdienstliche Feier, wenn unter normalen Umständen der Gottesdienst und so weiter, Rosenkranz, eucharistische Prozession, wenn diese Dinge dann stattfinden können. Natürlich momentan jetzt mit diesen ganzen Auflagen und Beschränkungen, ich glaube so offiziell knapp 50 Plätze kann ich momentan in der Kirche ausweisen, also dass es jetzt mit normalen Umständen nicht vergleichbar ist, aber trotzdem versuche ich das auch unter diesen Umständen aufrechtzuerhalten, dass wir den Monats 13. in gewisser Weise feiern.
Ist die Wallfahrt jetzt auf den Monats 13. begrenzt oder gibt es auch unter dem Jahr einfach Menschen, die einfach so die Kirche besuchen kommen und sich ja eben dieser Wallfahrt gedenken beziehungsweise da auch bewusst eben die Kirche besuchen?
Also es kommen natürlich ja unter der Zeit dann Menschen, die einfach zum Beten in die Kirche und vor allem in die Gnadenkapelle reingehen. Da und dort gibt es auch so Gruppen, Wallfahrergruppen aus Pfarreien, die mit dem Bus unterwegs sind, wo sich die Priester anmelden mit ihrer Gruppe. Aber das sind sehr überschaubare Zahlen, muss ich also ehrlicherweise sagen, ja.
Jetzt habe ich nur eine Frage zu der ewigen Anbetung. Da braucht man ja auch sehr, sehr viele Menschen, wenn man wirklich rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche eine Anbetung organisiert. Wie funktioniert das? Oder haben Sie da vielleicht auch Tipps aus der Vergangenheit?
Die Woche hat 168 Stunden. Das Ziel war seinerzeit, als es begonnen hat, für jede Stunde der Woche zwei Menschen, zwei Gläubige, zwei Anbeter, Anbeterinnen zu finden. Hieß dann in der Anzahl, dass ich ungefähr bei 336 wäre, also gut 300 Personen. Das war so das Ziel, die zu finden. Das ist damals auch gelungen. Und ja, momentan ist so, dass natürlich immer wieder, ich glaube, die Jahre, es sind immer noch welche da, die von Anfang an dabei waren, die jetzt seit 34 Jahren wirklich dabei sind. Aber natürlich die Älteren, jeder wird einmal krank oder mit dem Älterwerden, irgendwann geht es nicht mehr. Und da immer wieder Ersatz zu finden, ist nicht ganz einfach, aber es ist uns bisher immer noch gelungen, Gott sei Dank auch mit Hilfe, weil doch so eine ganze Reihe von Gläubigen aus den umliegenden Pfarreien kommen. Also manche fahren durchaus auch 20 und 30 Kilometer mittlerweile her, um eine Stunde in der Woche mal da zu sein, auch des Nachts. Natürlich ist es im Winter mit der Fahrerei, habe ich immer ein bisschen Sorge, dass es einigermaßen ohne Unfälle für sich geht. Also wie gesagt, mit dieser Unterstützung ist es bisher Gott sei Dank möglich, die immerwährende Anbetung aufrechtzuerhalten. Und es sind dann natürlich schon manche Stunden, wo dann nur eine Person da ist. Aber Gott sei Dank geht es auch wieder mit den Ordensschwestern, die dann immer, wenn es irgendwie geht, bereit sind, eine Stunde auch mit zu übernehmen, dass wir die Lücken, die manchmal auftreten, auch wieder schließen können. Oder jetzt mit dieser Corona-Epidemie, es sind ja doch viele Ältere, die ja seit vielen Jahren oder Jahrzehnten ja kommen zur Anbetung, die dann vorübergehend sich einmal nicht mehr aus dem Haus getraut haben oder wo die jüngeren Familienangehörigen ja ganz zu Recht und vernünftigerweise gesagt haben, jetzt bleib bitte daheim. Momentan ist das einfach alles so unberechenbar und unüberschaubar. Aber auch da ist es gelungen, auch diese Lücken immer wieder zu schließen. Also bisher, Gott sei Dank, ist es uns gelungen und gelingt es immer noch, das wirklich lückenlos aufrechtzuerhalten und da bin ich schon mehr als dankbar. Aber ich muss also wirklich dann den lieben Gott und der Jesus immer weiter sagen. Also er muss sich schon selber auch mit kümmern, rein menschlich gesehen, in dem Sinn machen, wir machen von der Pfarrei her, im Sinn von machen, wir können es nicht machen. Also ohne dass der liebe Gott selber dann sozusagen die Menschen im Herzen erreicht, um da zu kommen, geht's nicht.
Ja, und es klingt ja auch sehr gesegnet, wenn es seit 34 Jahren so funktioniert und wenn es auch jetzt während der Corona-Krise so aufrechterhalten werden kann. Herr Pfarrer, jetzt Umkehrschluss. Sie sind seit 34 Jahren ewige Anbetung gewohnt. Merkt man trotzdem noch Unterschiede oder dass so eine Anbetung, die man hat in der Pfarrei, auch auf die Pfarrei wirkt? Oder hat man sich vielleicht doch schon dran gewöhnt?
Also ich denke, Gewöhnungseffekt ist sicher auch mit da. Eine konkrete Wirkung, an irgendwas festzumachen, dass wir einen merkbar anderen Gottesdienstbesuch hätten oder solche Dinge. Also da bin ich ganz zurückhaltend. Da traue ich mir nicht behaupten, sage ich ganz ehrlich. Wir sind in dem Sinn, ich finde, wir sind im Prinzip auch eine ganz normale Pfarrei mit all den Schwierigkeiten, pastoralen Herausforderungen, die es überall gibt. dass ich wirklich viele, ich sage jetzt mal, wirklich viele gute Gläubige habe, die auch das Anliegen der Pfarrei und meine Anliegen auch gut mittragen. Das ist schon der Fall. Also das spüre ich auch und da bin ich auch wirklich ganz, ganz dankbar. Also es ist schon so, dass wenn ich da und dort von außen Besuch bekomme, außen heißt jetzt zum Beispiel ein indischer Pater, der lange in Deutschland in unterschiedlichen Pfarreien tätig war, der ist jetzt seit vielen Jahren in Kenia tätig. Und gut, auch mit dieser ganzen, die sind ja auch betroffen von dieser Pandemie. Und da ist es so, wenn der dann immer wieder kommt, er sagt mir dann schon immer wieder mal, der nimmt es einfach wahr, dass doch einfach wirklich eine geistliche Atmosphäre da ist in der Kerngemeinde. Also das nimmt er ganz, ganz dankbar wahr und ganz, ganz dankbar auf. Wie gesagt, für mich selber, gut, okay, wenn man sich da in dieser Luft bewegt und bewegen darf, dann wird es vielleicht wirklich zur Gewohnheit, dass man das auch fast als selbstverständlich anschaut, ja.
Herr Pfarrer, jetzt sind Sie ja auch während der Corona-Krise jetzt aktiv und bieten Seelsorgegespräche per Telefon an, haben sich, glaube ich, auch gewünscht, dass man auch die Beichte per Telefon abnehmen könne, aber ich glaube, das geht ja nicht, haben auch einen Livestream eingerichtet extra, damit die Menschen aus ihrer Kirche eben und nicht von irgendwoher den Gottesdienst mitfeiern dürfen, haben dafür, glaube ich, sogar eine Firma beauftragt. Herr Pfarrer, was hat sich verändert in dieser Zeit, zum Positiven wie auch zum Negativen?
Also was sich jetzt wirklich verändert hat, nach der Richtung, da wage ich jetzt überhaupt kein Urteil. Mir ging es also vor allem darum, dass ich irgendwo einfach, ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwo muss ich schauen, dass ich ein bisschen einfach den Kontakt zu meiner Pfarrei, zu meinem Pfarrangehörigen, dass ich den Kontakt nicht verliere, dass ich irgendwo Wege suche und hoffentlich finde, um einfach da in irgendeiner Form in Verbindung zu bleiben und auch das Evangelium weiter an die Menschen herantragen zu können. Das war so der Hauptgedanke. Weil natürlich, ich sage jetzt mal, bei den Gottesdiensten zunächst ohne Öffentlichkeit durfte ja kaum jemand dabei sein, außer meinen Hauptamtlichen. Und dann waren diese, oder sind immer noch ja diese Beschränkungen. Es ist eine relativ kleine Zahl, wo an Menschen, die an der Heiligen Messe teilnehmen kann. Also irgendwo war dann der Gedanke, irgendwo will ich einfach versuchen, in Kontakt zu bleiben. Wir haben schon einen Pfarrbrief, einen monatlichen, der nennt sich Kontakte, der ausgetragen wird. Das konnte also nach Rücksprache mit der örtlichen Polizeiinspektion, das konnte auch sonst immer geschehen. Also ein Spaziergang alleine war ja immer erlaubt und dann also eben auch auf diesem Hintergrund das Austragen der Pfarrbriefe, das sind, ich denke, so um die 80 Personen, die bei uns den austragen, sind ungefähr 4.000, die ausgetragen werden, also an 4.000 Haushaltungen. Und also diese Möglichkeit, das weiterhin zu tun, das war ein Medium, aber einmal im Monat, ja. Und dann habe ich gedacht, dass irgendwo muss ich schauen, dass wir Wege finden. Und dann haben wir an Ostern das erste Mal gemacht, mit Hilfe einer Firma, den Gottesdienst zu übertragen. Und da war es dann schon so, dass wirklich viele Reaktionen aus der Pfarrei dann gekommen sind, die ganz, ganz dankbar waren und manche waren wirklich auch zu Tränen gerührt, dass sie nach Wochen mal die eigene Pfarrei, also die eigene Pfarrkirche und ich denke auch ein bisschen war, das hat die Rolle gespielt, trotzdem auch das eigene kirchliche Personal wieder mal sehen zu können.
Ja, danke schön, Herr Pfarrer. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Markus Münch. Wir sind heute in der Stadtpfarrei Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth und mit mir am Telefon verbunden ist Stadtpfarrer Georg Flierl. Er leitet die Stadtpfarrei und wir übertragen am kommenden Sonntag um 9 Uhr den Gottesdienst live aus der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth. Und jetzt haben wir schon in einem vergangenen Blog auf die Pfarrei an sich geguckt, mit ihrer Wallfahrtskirche, mit ihrer ewigen Anbetung seit 34 Jahren und den Fatima-Tagen und vielem anderen mehr. Und im nächsten Teil, wenn Sie mögen, nach einer kurzen Musik, lädt uns Stadtpfarrer Flierl ein zu einer Kirchenführung durch die Stadtpfarrkirche bzw. auch die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth. Also wenn Sie mögen, dann bleiben Sie gerne dran. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Talk- und Musiksendung. Mein Name ist Markus Münch und ich bin heute telefonisch verbunden mit Stadtpfarrer Georg Flierl, dem Leiter unserer kommenden Pfarrei der Woche, und zwar der Stadtpfarrei Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth. Und aus der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth übertragen wir am kommenden Sonntag um 9 Uhr den Gottesdienst live. Ja, nachdem wir jetzt schon darauf geschaut haben, wie der Weg von Stadtpfarrer Georg Flierl verlaufen ist, wie lange er in der Pfarrei Dienst tut, was ihm auch besonders ans Herz gewachsen ist, beziehungsweise auch jetzt auf die Pfarrei geschaut haben, was es dort für Angebote gibt, was es auch für spirituelle Highlights gibt, wie zum Beispiel die 34-jährige ewige Anbetung, die bis heute eben noch immer rund um die Uhr läuft. Dank vieler Menschen, die sich damit einbringen, wollen wir jetzt zu einer kleinen Kirchenführung einladen, beziehungsweise Stadtpfarrer Flierl lädt uns ein auf eine kleine Führung durch die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth.
Also natürlich, wenn man die Kirche sich von außen anschaut und wie sie da aussieht, es hängt natürlich stark ab, von welcher Seite her ich sie anschaue. Aber ich sage jetzt mal, ich schaue sie jetzt mal ein bisschen vom Marktplatz her an, nicht von der Pfarrseite, das wäre dann genau die entgegengesetzte, weil auf der Seite vom Marktplatz her, da habe ich dann den Blick, die Ansicht mit dem Kirchturm vor Augen. Da ist heute jetzt Zwiebelbedachung oben vor dem Stadtbrand der 1814 oder so. Also legen Sie mich wieder nicht fest mit den Jahreszahlen, wo auch der Turm dann beschädigt wurde. Und seitdem ist dann eine neue Eindeckung des Turms dann notwendig geworden. Und das ist auch die Seite, da sieht man dann die Ölberggrotte, die sich an der Seite auch an der Kirche befindet, also die drei schlafenden Apostel Petrus, Johannes und Jakobus und Jesus und der Engel, der ihm nach Lukas da den Kelch reicht zur Stärkung. Das ist da die Szene, die da dargestellt ist. Ich hoffe, dass immer wieder mal auch jemand, wenn er dann da vorbeigeht, auch dann dieses Gebet vielleicht dann nachspricht, wie Jesus da gebetet hat. Also Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also oder wenn ich den Kelch trinken soll, nicht so wie ich will, sondern wie du willst. Also ich hoffe, dass der Impuls vielleicht doch immer mal da mitgenommen wird vom einen oder anderen, der da vorbeigeht. Vielleicht nur ganz, wenn ich nur ein bisschen weiter zurücktrete in den Marktplatz rein. Auf dem Marktplatz befindet sich jetzt auch wieder am ursprünglichen Ort eine Dreifaltigkeitssäule, also eine Dreifaltigkeitsdarstellung aus der Barockzeit wohl auch. Mit an der einen Seite, also wenn man da vorstellt, rechts die Mutter Gottes und links der heilige Franziskus mit keinem Heiligenschein, sondern mit einem Dreieck als Heiligenschein, also sein Bekenntnis zum dreifaltigen Gott vor dem Sultan seiner Zeit, wo er mal im Heiligen Land war, um da auch das Evangelium sozusagen hinzutragen. In der Zeit der Kreuzzüge war das ganze Jahr. Also das nur kurze Rückblende sozusagen auf dem Marktplatz, wenn man dann schon mal da wie in Tirschenreuth, sollte man das mit ins Auge fassen. Und dann, wie gesagt, sieht man von der Seite eben, wenn man da diesen Blick da dann wirft hin zur Kirche und zum Kirchturm, das ist ein bisschen diese Perspektive. Und auf der Seite allerdings dann nicht den Blick vom Marktplatz her, etwas weiter nach links rüber, wenn man dann sich nähert, muss man da ein bisschen rumgehen, ist das auch die Seite, an der die Gnadenkapelle an der Stadtpfarrkirche angebaut ist. Und wenn ich mich dann zum Hauptportal begebe, und da davor stehe, dann ist sozusagen wieder, wenn ich da davor stehe, rechter Hand die Seite mit der Gnadenkapelle und dem Kirchturm. Gut, und an der linken Seite ist dann für sich dann, wenn man da rumgeht, ist das Ganze relativ schmucklos. Aber da befindet sich dann auch noch ein Seiteneingang, der vom ebenerdig ohne Treppenstufen für die alten Leute dann, denke ich, besser geeignet ist. Ja, wenn man dann von hinten in die Kirche reingeht, durchs Hauptportal, dann betrete ich an und für sich einen zunächst mal barocken Kirchenraum, der allerdings natürlich auch nicht mehr so intensiv barock gestaltet ist, wie schon einmal der Fall war, so mit den Veränderungen, auch vielleicht auch im theologischen Bewusstsein oder im theologischen Geschmack hat man manches dann entfernt, was einmal drinnen war. Wenn man reingeht und nach vorne blickt, linker Hand gab es einmal eine Kanzel, wo der Altarraum dann beginnt, die ist in den 60er Jahren entfernt worden. Es gab einmal Kommunionbänke, diese Dinge hat man rausgenommen. Also so diese ganzen Modeerscheinungen, vielleicht auch theologisch, dass sich also nicht nur bei der Gewandung der Menschen, sondern dass sich auch bei der Gestaltung der Kirchenräume der Modegeschmack verändert, aus welchen Gründen auch immer. Das spiegelt die Gestaltung des Kirchenraums schon auch wieder. Also der eigentliche, gesagt, große Raum der Kirche ist im Prinzip ein barocker Raum. Vorne der Altarraum ist ein gotischer Raum. Also da sind dann schon noch, wie soll ich sagen, kann man noch ein bisschen Ahnung, glaube ich, bekommen, eben wie weit jetzt die Geschichte, ich habe gesagt, gut 700 Jahre, wie weit die Anfänge dieses Kirchenraums da zurückreichen. Also wann jetzt genau, welche Dinge angebaut worden sind, das wäre im Detail eine eigene Thematik. Und wenn man dann eben von hinten reinkommt, nochmal auf der rechten Seite, ist dann die Gnadenkapelle, die eigentlich ein Rokoko-Raum ist, zu finden. Also im Prinzip haben wir, ich sage mal, drei Kunststile da ein bisschen versammelt, von die Gotik, dann die Barock und dann das Rokoko, das sich da ein bisschen findet im Kirchenraum und ein bisschen was widerspiegelt von der ganzen Geschichte. Natürlich gab es dann viele Zerstörungen, immer wieder der 30-jährige Krieg hat seine Spuren hinterlassen, genauso wie vorher schon die Hussitenzeit, wo es immer wieder auch Zerstörungen, Beschädigungen gegeben hat.
Wenn man jetzt als Gläubiger von hinten nach vorne schaut, wie erschließt sich einem der Altarraum, Herr Pfarrer? Gibt es einen Hochaltar oder Seitenaltäre links und rechts? Was sehe ich da?
Also Seitenaltäre gibt es nicht, sondern man muss dann schon in die Gnadenkapelle reingehen, um dort den Altar sehen zu können. Wenn ich nach vorne blicke, steht dann zunächst einmal der Volksaltar mit dem Ambo, dann sozusagen an der vorderen Linie und dann hinten im Altarraum befindet sich dann der Hochaltar. Ja. Also mit dem Triptych und im Grunde mit dem Flügelaltar, der auch zugeklappt werden könnte aus der gotischen Zeit-Epoche. Also ganz genau datieren kann ich es nicht, aber bei manchen Führungen sage ich immer, kam wohl in den 1580er Jahren ist er reingestellt worden, also praktisch kurz vor der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, dass man es zeitlich ein bisschen einordnen kann. Und oben drüber, also über den Flügelaltar drüber gesetzt ist seit der 80er Renovierung, so ein Gesprenge mit Mutter Gottes Figur oben drinnen, nachgeschnitzt, allerdings dann gefasst, nachgeschnitzt nach der Timmer-Riemenschneider Mutter Gottes in Krieglingen. Und links und rechts sind zwei Engel, die sozusagen dann ihre Verehrung der Mutter Gottes dann auch entgegenbringen.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Flierl und der liebe Hörerinnen und Hörer. Sie merken schon, dass es einfach viel ist. Eine lange Geschichte, die diese Kirche, diese Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth besitzt. Dass es gar nicht so einfach ist, selbst wenn man erfahrener Kirchenführer ist, das so kurz in Worte zu fassen, gerade so am Radio, wenn man kein Bild dazu hat. Und deswegen fühlen Sie sich auch einfach eingeladen, auch mal nach Tirschenreuth zu kommen und vielleicht auch die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt selbst mal zu besuchen und sich selbst ein Bild einfach von der Kirche zu machen, vor dem Marktplatz und wie sich das Gotteshaus dort erhebt im Stadtbild. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer, und liebe Hörerinnen und Hörer sind natürlich auch recht herzlich eingeladen, am kommenden Sonntag eben einzuschalten zum Gottesdienst aus der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt um 9 Uhr, unsere aktuellen Pfarrei der Woche hier bei Radio Horeb. Ja, wir haben jetzt schon eine ganze Weile auf die Pfarrei geschaut mit der Anbetung, mit den Fatima-Tagen, mit der Wallfahrt, die es noch immer gibt und die eine sehr lange Geschichte hat. Mit Pfarrer Flierl, der 20 Jahre jetzt priesterlichen Dienst tut in Tirschenreuth, jetzt auch einen Livestream eingerichtet hat, um den Menschen nahe zu sein. Und natürlich stand er auch telefonisch jedem zur Verfügung, der ein Seelsorgegespräch führen möchte. Herzlichen Dank, Herr Stadtpfarrer, dass Sie uns so ein bisschen Einblick gegeben haben jetzt in einer knappen Stunde und dass wir uns jetzt so ein bisschen vorstellen können, was Ihr Dienst ist in Tirschenreuth und wie das Miteinander der Christen und der Menschen dort funktioniert. Dankeschön. Ja, und das war auch schon wieder unsere Sendung zur Pfarrei der Woche, diesmal aus der Stadtpfarrei Maria Himmelfahrt in Tirschenreuth im Bistum Regensburg. Und diese Pfarrei der Woche finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch im Internet unter dem Button Programm in der Auswahlleiste und dann klicken Sie auf Pfarrei der Woche und schon sind Sie da. Und unsere Sendung von heute können Sie dort natürlich auch nochmal nachhören, ebenfalls im Internet unter www.horeb.org. Und wie gesagt, schalten Sie natürlich auch gerne ein zur Heiligen Messe aus unserer Pfarrei der Woche am kommenden Sonntag, diesmal schon um 9 Uhr und natürlich bei Radio Horeb. Darf ich Sie, Herr Stadtpfarrer, uns zum Abschluss des Interviews noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne und behüte Sie und euch alle auf die Fürbitte der Allerseligsten Jungfrau und Gottes Mutter Maria und des heiligen Josef, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschieden sich aus Tirschenreuth und Balderschwang
Georg Flierl
und Markus Münch.